Natürlich sprechen. Dein Podcast rund um Stimme, Sprechen und Personality mit Eva Weißmann. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Natürlich sprechen. Toll, dass ihr dabei seid. Mein heutiger Gast ist eine ganz besondere Frau. Sie ist nicht nur Schauspielerin und Synchronsprecherin, sondern auch Synchronbuchautorin und Synchronregisseurin. Wie man das alles wird, möchte ich gerne von der wundervollen Céline Fontanges erfahren. Herzlich willkommen in meinem Podcast, liebe Céline. Wie schön, dass du da bist.
Ich danke dir, dass du mich eingeladen hast.
Sehr, sehr gerne.
Ich freue mich.
Erste Frage. Wie spricht man deinen wunderschönen Namen korrekt aus?
So wie du ihn ausgesprochen hast.
Wirklich?
Céline Fontanges. Ja.
Céline Fontanges.
Genau, ja.
Toll. Und woher kommt dein Name? Du bist doch nicht etwa Französin, liebe Céline.
Naja, so halb tatsächlich. Okay. Ja, mein Vater war Franzose. Mhm. Meine Mutter ist Deutsche. Mhm. Und ich habe den Nachnamen meines Vaters angenommen. Und den Vornamen haben sie wegen des Dichters Louis-Ferdinand Céline sich ausgesucht. Oh. Und es gab zwei Optionen. Als ich zur Welt kam, gab es zwei Namen. Wenn ich ein dunkelhaariges Mädchen geworden wäre, hätten sie mich Ariane genannt.
Aha.
Und als sie mich dann aber gesehen haben, haben sie sofort gesagt, nein, das ist
eine Céline.
Genau.
Und kennst du den Dichter? Also was hat der geschrieben?
Ich habe ehrlich gesagt noch nie etwas von ihm gelesen.
Okay.
Nein.
Na, interessant.
Aber,
nach einem Dichter benannt.
Ja, das ist eigentlich ganz schön.
Das ist schön, sehr, sehr schön, sehr, sehr schön.
Ja.
Ich habe mich vorbereitet. Mal gucken, ob ich das hinkriege. Bonjour et comme c'est gentil que tu sois là.
Ah, merci beaucoup. Oui, c'est très gentil.
Oh, ja, cool. Céline, ich möchte dich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern etwas vorstellen.
Sehr gern.
Du bist aus Hamburg.
Ja.
Hast schon als Kind angefangen zu sprechen, hast eine Schauspielausbildung gemacht und viel Theater gespielt, besonders viel Molière.
Ja.
Darüber werden wir später noch sprechen.
Sehr gern.
Und du hast unzähligen Rollen deine Stimme geliehen. Zum Beispiel warst du die deutsche Stimme von einigen Stars wie Jessica Alba, Kate Bosworth, Neve Campbell, Reese Witherspoon, Sean Young und Cécile de France.
Richtig.
Du hast in unserem Gespräch auch Léa Seydoux erwähnt, der du in den Filmen The Lobster und in Midnight in Paris von Woody Allen deine Stimme geliehen hast. Was war das Besondere für dich daran, sie zu sprechen?
Also, erst einmal war es für mich sehr aufregend, weil ich in Berlin synchronisieren durfte. Mhm. Normalerweise spreche ich nur in Hamburg. Und da hatte ein lieber Kollege mich vorgeschlagen, denn sie brauchten eine Sprecherin, die auch Französisch spricht und mit französischem Akzent diese Rolle anlegt. Mhm. Und dann hatte er an mich gedacht, mich vorgeschlagen und dann durfte ich nun nach Berlin reisen und in diesen beiden besonderen Filmen sie synchronisieren. Und ich finde, dass sie eine ganz tolle Persönlichkeit ist.
Mhm.
Und das waren auch beides ganz, ganz besondere, zum Teil auch sehr skurrile Filme.
Mhm.
Und dadurch war es für mich eine große Herausforderung und es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Mhm. Ich hätte sie gern weiterhin synchronisiert.
Ja.
Sie hat ja auch in
James Bond daher
mitgespielt,
kenne ich sie, glaube ich.
Ja. Genau. Aber da hat sie dann eine Berliner Kollegin gesprochen und...
Ja,
so ist
das
halt mit uns Hamburgern.
Wir, so ist das, ne?
Genau.
In Berlin sind immer die Kinofilme und bei uns selten.
Ja. Hier werden hauptsächlich Serien und Filme für Fernsehen oder Streamingdienste. Und wir haben auch Kinofilme. Ich durfte auch schon in einigen Kinofilmen mitsprechen oder auch Regie führen und schreiben.
Mhm.
Aber das sind dann so Arthouse-Filme, die
stimmt.
in ganz kleinen Kinos laufen.
Ja, stimmt.
Die Filme sind wunderschön, aber es bedient halt nicht das große Publikum.
Ja,
so.
Ja.
Das sind keine Blockbuster.
Ja,
genau.
Das stimmt. Das ist interessant. Ja.
Ja.
Dann hast du in ganz vielen Serien gesprochen.
Mhm.
In den Sopranos, in Naruto, in Designated Survivor und noch in so viel mehr.
Ja.
Du warst die Ricky in H2O plötzlich Meerjungfrau. Ich muss das erwähnen, weil ich diese Serie mit meinen Kindern so viel gesehen habe. Und das war ein Riesenerfolg, oder?
Ja, total. Damit hätte ich auch nicht gerechnet.
Ja.
Mein Sohn, der ist jetzt 14, hat diese Serie auch schon rauf und runter geguckt.
Mhm.
Dadurch durfte ich auch mal ein bisschen zugucken. Und es ist tatsächlich immer noch so, obwohl das schon viele Jahre her ist, dass wir das synchronisiert haben, dass ich manchmal im Studio oder auch privat auf junge Mädchen treffe und wenn die dann so fragen, was hast du denn so gemacht? Und dann sage ich, naja, ich bin bei H2O, die Ricky.
Mhm.
Dann flippen die oft aus und denken, oh Gott, wirklich, das ist ja unglaublich.
Ja.
Also es gibt eine richtige Fanbase dafür. Wahnsinn. Und ja, das hat damals auch wahnsinnig viel Spaß gemacht.
Das
wir waren ja
ich.
Zu dritt, ja. drei Meerjungfrauen und durften. Mittlerweile wird man beim Synchronen geixt, das heißt, alle Rollen werden einzeln aufgenommen.
Stimmt.
Und zu der Zeit haben wir noch oft zu zweit oder zu dritt vor dem Mikro gestanden. Und diese Serie haben wir mit zwei ganz lieben Kolleginnen, mit Kathi von Keller und Sonja Stein, zu dritt aufgenommen und hatten wahnsinnig viel Spaß.
Ja, toll.
Ja.
Stimmt, das gibt es jetzt nicht mehr. Man
ganz,
spricht
ganz
immer
selten.
Meistens
ja,
alleine und
ja.
früher war man immer zusammen am
ja,
Mikro.
Ja, das war so ein ja. großer Vorteil, finde ich. Ich habe das so halt auch noch gelernt und auch als Jugendliche schon. Du stehst mit allen Leuten vor Mikro und hast auch teilweise ganz gestandene Schauspieler und Schauspielerinnen, von denen du dir so viel abgucken kannst.
Ja.
Und das hat man heutzutage nicht mehr. Wenn du jetzt anfängst zu synchronisieren, bist du in deiner kleinen Blase, stehst immer allein vor Mikro, bekommst natürlich auch das Feedback des Regisseurs oder der Regisseurin, aber du lernst nicht von anderen, genauso wie beim Theater. Du lernst, du kannst nicht abnehmen und denken, oh, das ist toll, das ist authentisch, oh, dieses Gefühl, das will ich auch können.
Ja.
So, das finde ich sehr bedauerlich, dass das heutzutage nicht mehr so ist.
Ja, stimmt.
Ja.
Stimmt.
Ja.
Ja.
Dazu kommt natürlich, dass man auch damals viel mehr voneinander wusste.
Ja,
man konnte
natürlich.
Sich mehr austauschen.
Total. Man war sehr eng miteinander.
Genau,
ne?
Es war wirklich wie eine große Familie.
Ja,
man
war
hat
so.
Sich auch sehr intim ausgetauscht.
Total.
Weil man ja auch immer beim Schauspiel so viel Persönliches gibt.
Das ist
so viel Herz.
Ja.
Und dadurch war man so offen und konnte, da war so eine Vertrauensbasis da. Und heutzutage trifft man sich kurz in den Pausen.
Ja.
Und oftmals sind die Gespräche dadurch ein bisschen oberflächlicher.
Ja, das stimmt.
Mhm.
Und das ist was Besonderes in unserem Beruf, finde ich, auch am Theater, dass man so schnell Nähe aufbaut zu Menschen.
Absolut.
Was man sonst nicht so kennt und wo ich manchmal so in meinem Alltag merke, wenn ich mit anderen Menschen so bin, das ist für die irritierend, weil die kennen das gar nicht.
Hast du vollkommen recht. Das geht mir auch so.
Auch die Körperlichkeit zum Beispiel. Man umarmt sich so viel.
Ja,
und
man berührt sich.
Ja,
man,
total.
Ja, und das lernt man ja schon auf der Schauspielschule.
Ja.
Dieses Körperliche, dieses Vertrauen loszulassen, geben und nehmen und keine Angst vor Gefühlen zu haben.
Ja, richtig. Mhm. Ja, richtig.
Ja.
Das ist manchmal ein Fremdkörper in der echten Welt, oder?
Das stimmt.
Ja.
Obwohl ich letztendlich glaube, dass das auch Menschen, die damit nichts zu tun haben, doch auch sehr zu schätzen wissen.
Ja, das stimmt.
Und denken, oh, das ist ja toll, wenn man so herzlich und miteinander umgeht, so empathisch ist. Und
so viel raushört beim
anderen
und
genau,
so.
Ja.
Total. Es war letztens, was war denn da für ein schönes Zitat? Ich glaube, Schauspiel ist Empathie.
Ja.
Oder so habe ich gelesen. Ja.
Ist es. Absolut.
Ist es. Absolut.
Absolut.
Ne?
Ja.
Ja,
genau.
Total. Ich muss nochmal zu deiner Vita zurück. Du
warst
auch die Wendy in Bob der Baumeister.
Ja.
Wie war denn das? Das ist doch was Besonderes, oder nicht?
Ja, das ist, auch da habe ich anfangs gedacht, ach, das ist ja eine niedliche kleine Serie.
Mhm.
Naja, mach ich mal. Ja. Und plötzlich kannte jedes kleine Kind und vor allem Jungs kannten Bob der Baumeister.
Natürlich.
Es hieß immer, können wir das schaffen? Jo,
ja,
wir schaffen das.
Genau.
Und das ist einfach so toll. Man hat ja beim Synchron nicht das direkte Feedback des Publikums.
Mhm.
Wie beim Theater.
Mhm.
Und wenn du dann aber kleine Kinder siehst, die mit so einem Bob der Baumeister Gürtel oder Helm rumlaufen und du merkst, boah, das sind deren Idole.
Mhm.
Das sind für die Figuren oder Menschen, die sie lieben, die was mit ihnen machen, die sie glücklich machen, durch die sie lachen können. Und wenn man da ein Teil von ist, dadurch, dass man die Stimme dieser Figur geliehen hat, ist das auch ein so großes Geschenk.
Ja.
Ja.
Das glaube ich.
Ja.
Total schön.
Mhm.
Ich habe dann deine Vita gelesen und es fiel mir so schwer, das alles zusammenzufassen, weil du so viel gemacht hast, Celine. So viel. Kannst du dich an alles erinnern, was du jemals gesprochen hast? Wahrscheinlich nicht, oder?
Nein.
Und was bleibt hängen? Woran erinnerst du dich? Sind es bestimmte Rollen oder Momente oder Zusammenarbeiten oder...
Mhm. Also natürlich kann man sich an lange Serien immer gut erinnern, denn da begleitest du die Rolle ja lange und dadurch identifizierst du dich auch sehr stark mit ihnen. Aber ich erinnere mich auch an Rollen, die sehr intensiv waren. Also ich liebe es zum Beispiel, Emotionen zu spielen. Mhm. Also ich finde, für mich ist es immer das Schönste, wenn ich eine Rolle habe, die ihre Gefühle zeigt. Mhm. Egal in welcher Hinsicht. Mhm. Und da gibt es natürlich dann auch einige Regisseure und Regisseurinnen, mit denen man besonders gern arbeitet und wo die Arbeit besonders intensiv und fein ist. Mhm. Und solche Dinge bleiben einem natürlich am meisten haften. Und auch, wenn du dich mit der Schauspielerin wenn du da so ein Nähegefühl hast, die du sprichst, wenn die dir, die dein Herz berührt, dich berührt, du mitempfinden kannst, du mit ihr leidest, schreist, lachst, was auch immer. Das ist für mich immer das Größte.
Stimmt.
Ja, und da gibt es dann schon einige Produktionen, an die man sich erinnert. Natürlich gibt es auch einige Rollen oder Genres, die einem nicht so liegen. Ja. Ne? Und die macht man dann, hat auch sicherlich Spaß, aber hat sie auch schnell wieder vergessen.
Ja, stimmt. So, stimmt. Ja. Ich habe gar nicht zusammengefasst, die ganzen Computerspiele, die du gemacht hast, zum Beispiel.
Ja, genau, zum Beispiel.
Genau.
Das stimmt.
Ja. Da weiß ich gesprochen,
ja, aber da weiß ich zum Beispiel oft gar nicht die Was Titel war, der
weil
Spiele.
Weil du es auch nicht spielst selber wahrscheinlich, ne?
Ja, nee, genau. Nee. Genau. Ich spiele es nicht und von daher, ja, das ist dann so ein bisschen so ein Abarbeiten.
Ja, also, klar. Ne, na klar, das gehört ja auch dazu.
Da ist man tatsächlich oft so Papagei. Ne? Du sitzt da im Studio, hörst deinen Satz, den du machen musst, machst ihn genauso nach.
Ja.
Und machst du Laute, alles. Oh,
das ist total interessant. Das können wir mal erklären, wie das ist beim Computerspiel.
Genau.
Du hörst das Original auf dem Ohr.
Genau. Du sitzt in einer kleinen Kabine, auch vor Mikrofon mit Kopfhörern und hörst auf dem Ohr, wie die Rolle irgendeinen Satz sagt, auf Englisch meistens. Mhm. Und dann kommt ein kleiner Piepton danach und du hast zwar deinen Text vor dir und den musst du dann genauso spielen, wie sie es im Original macht. Und wenn sie irgendwelche Sterbelaute macht, so, dann machst du auch.
Genau, und zwar eins zu eins.
Die Länge muss ungefähr stimmen. Ja. Und manchmal hast du auch zig Laute hintereinander und du plapperst und lautest hinterher. Und das ist so absurd teilweise, wo du wirklich denkst, was mache ich hier eigentlich?
Ja, total. Es bringt Spaß.
Aber es bringt total Spaß.
Die vielen Arten zu sterben hatte ich auch schon.
Genau. Ja, Kampflaute, sterben. So.
Ich habe gerade gedacht, das ist herrlich, mit dir zu sprechen, wenn ich denke, meine Freundin, die so mit dem Job nichts zu tun haben, niemand ist in der Lage, so zu machen. Das können nur Schauspielerinnen. Oder? Und auch sich nichts dabei zu denken. Das ist für uns normal.
Ja, so hemmungslos. Ne? Das gehört dazu.
Das ist toll.
Ja, das stimmt.
So ist das. Jetzt möchte ich mal über deine Anfänge mit dir sprechen. Du bist ja auch das Kind wie ich einer Schauspielerin.
Genau.
Deine Mama ist Astrid Kollex, die sicher viele von euch kennen, die jetzt zuhören. Eine ganz tolle Schauspielerin und Sprecherin und auch Synchronregisseurin.
Mhm.
Und ich habe gelesen, Celine, das war mir gar nicht klar, unsere Mütter haben beide bei den Schlümpfen gesprochen.
Ja. Deine Mutter auch?
Ja, deine Mama war Schlumpfine.
Meine Mama
Marianne Bernhardt war der Kater Azrael.
Nein,
das war eine
wie
Rolle,
lustig.
Wo sie komplett nur
knurren. Ach, das
oder,
ist ja witzig.
Ja, witzig,
ja.
Ne? Ja, genau.
Genau, ja.
Und inwieweit hat dich das geprägt? Hast du dadurch früh mit dem Beruf Kontakt gehabt und gesprochen oder wie
auf
war
jeden
das?
Fall. Also erst einmal habe ich natürlich auch ganz viele Hörspiele gehört, in denen meine Mutter mitgesprochen hat.
Natürlich.
Unter anderem Flitze Feuerzahn, Holle Honig und irgendwie She-Ra, da hat sie die böse Katra gesprochen und so. Mhm. Ich habe das alles rauf und runter gehört. Mhm. Sie hat mir natürlich auch sehr, sehr viel immer abends vorgelesen.
Oh.
Und ich durfte auch häufiger mitkommen ins Studio, sie begleiten.
Ja.
Und also ich war auch als Kind, sie hat ja auch früher, als ich noch ganz klein war, noch Theater gespielt. Mhm. Das hat sie dann irgendwann aufgegeben. Mhm. Da durfte ich dann auch bei den Proben und Vorstellungen dabei sein, wobei ich mich daran gar nicht mehr so erinnern kann, weil ich da noch sehr klein war. Aber bei meinem Vater war ich zum Beispiel ganz oft mit im Studio. Im Studio Hamburg hat er nämlich die Sesamstraße und Hallo Spencer. Da hat er die Ausstattung gemacht.
Ah ja.
Und da durfte ich dann auch oft mitkommen und bei den Dreharbeiten zugucken. Mhm. Daher bin ich da schon so reingewachsen. Mhm. Einfach auch in dieses künstlerische Leben. Das war für normal mich für völlig normal. Ja. Ja. Und mit 11 Jahren habe ich dann das erste Mal auch synchronisiert. Mhm. Und es hat mir Spaß gemacht. Mhm. Ich war aber immer ein sehr, sehr schüchternes Kind, muss ich sagen. Meine Mutter wirkte immer sehr selbstbewusst und ich hing immer an ihrem Rockzipfel und habe sie begleitet. Ja. Und ich habe als kleines Kind noch nicht so viel synchronisiert, weil wir haben auch auf dem Land gelebt und sie wollte, dass ich mehr meine Kindheit genieße durch Natur, Spielen mit Freunden. Also die normale Kindheit und nicht im Studio jeden Tag stehen. Und dafür bin ich hier auch sehr dankbar.
Ja.
Denn ich glaube, das wäre auch gar nicht so ein richtiger Weg für mich gewesen. Mhm. Ich glaube, so weiß ich doch jedes Gefühl, jede Arbeit viel mehr noch zu schätzen.
Mhm.
Und dann habe ich aber irgendwann doch den Wunsch gehabt, häufiger zu synchronisieren. Mhm. So mit 15. Und irgendwann wurde mir klar, dass die Schüchternheit, die ich im Privaten immer sehr hatte und ich habe mich nicht so getraut, vor anderen Menschen zu reden, im Spiel, wenn ich in eine Rolle schlüpfen konnte, wie verpufft es.
Wahnsinn. Ja.
Und ich konnte plötzlich meinen Emotionen freien Lauf lassen,
ja,
ganz mutig. Und das hat mir irre viel Spaß gemacht.
Ja.
Und ich wollte nämlich früher nie Schauspielerin werden als kleines Kind.
Aha.
Ich wollte erst Tierärztin werden, weil ich Tiere so liebe.
Ja.
Und dann merkte ich aber irgendwas, es ist mir in mir schon etwas, was mit Kunst zu tun hat. Und ich habe als junges Mädchen mit Ballett angefangen und habe dann auch so mit 15, als ich dann ein bisschen mehr synchronisiert habe, bin ich 5-mal die Woche zum Ballett gefahren.
Ui.
Ja, immer mit der U-Bahn nach Eppendorf zu meiner Ballettlehrerin. Dann war ich beim Onstage auch und habe wirklich 5-mal die Woche wie eine Verrückte mehrere Stunden trainiert.
Das wusste ich nicht.
Ja, und früher wollte ich sogar Tänzerin werden.
Ja.
Aber letztendlich, auch da bin ich dankbar, dass ich es nicht geworden bin. Ich glaube, der Kampf wäre mir doch zu groß gewesen.
Ja, ja, das ist noch härter
als
beim Schauspiel. Ja.
Richtig hart. Und dann wäre man ja auch jetzt, also ich bin jetzt 46.
Jetzt hättest du eine Ballettschule dann wahrscheinlich.
Genau, Ballettlehrerin oder so. Und und dann merkte ich aber, dass es mir so viel Spaß macht zu schauspielern. Und ich war auf dem Gymnasium und der Wunsch, Schauspielerin zu werden, war so groß, dass ich mit 17 Jahren gesagt habe, ich spreche jetzt an einer Schauspielschule vor.
Okay.
Und wenn die mich aufnehmen,
ja,
dann verlasse ich die Schule.
Wirklich?
Ja. Und
wie aufregend.
Ja. Ja, und ich weiß, meine Mutter hat mich begleitet zu der Prüfung.
Ja.
Und das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich vor Glück geweint habe, weil die mich aufgenommen haben und gesagt haben, ja, also ich habe da 2 Rollen vorgesprochen, dann haben sie mit mir ein bisschen gearbeitet und sie haben mich aufgenommen, obwohl ich 17 bin. Sie haben mich, also eigentlich darf man erst ab 18 dort aufgenommen werden und die haben gesagt, wir machen das, du wirst ja dieses Jahr noch 18. Und ich war so glücklich und dann bin ich wirklich kurze Zeit später in der Schule gewesen, habe gesagt, oh, ich hab jetzt einen Realschulabschluss, und möchte aufhören und auf die Schauspielschule gehen.
Ach, krass.
Ja. Und dann habe ich das einfach gemacht.
Wahnsinn, Celine.
Ja, ja.
Wahnsinn.
Ja, genau.
Und es war richtig, oder?
Es war
im Nachhinein.
Es war richtig. Es hat mich auch nie jemand nach meinem Abschluss gefragt.
Nee, natürlich. Wozu? Ja, klar.
Und ich wusste, dass das der richtige Weg ist.
Okay.
Und dann habe ich ja auch Theater gespielt und...
Ja, die Schauspielschule ging wie lang? 3 Jahre?
Ja, wobei ich die auch
kürzer gemacht habe, weil du schon im Job warst.
Verkürzt.
Ja.
Ja, das Ding war an der Schauspielschule, ich habe ja schon immer viel synchronisiert.
Ja.
Und die Schauspiellehrer wollten nicht, dass ich synchronisiere.
Ja, man darf dann nicht. Im ersten Jahr soll man nicht, ne? Damit man schön geformt werden kann.
Genau,
und so.
Und sie meinten, Synchron würde einen verderben.
Okay, fürs Spiel
versauen,
auf der Bühne.
Fürs Spiel auf der Bühne, was mir nicht so ganz, was sich mir nicht erschließt.
Nee.
Denn es wäre völlig in Ordnung gewesen, in der Kneipe abends zu stehen, stundenlang.
Und sich die Stimme zu ruinieren.
Und genau, das finden sie in Ordnung.
Ja.
Man möchte ja auch ein bisschen Geld in der Zeit verdienen.
Na klar.
Aber bitte nicht Schauspieler oder vor dem Mikro etwas machen.
Okay.
Und dann hatte ich ein Engagement, mein erstes am Ernst-Deutsch-Theater.
Mhm.
Das kam auch über die Schauspielschule. Und dann haben sie festgestellt, dass ich oft zu den Proben musste. Mhm. Und dann habe ich sie gefragt, ob ich vielleicht meine Zeit lang aussetzen könnte, mhm, damit ich mich auf die Proben ja, konzentrieren klar. kann. Und meine Schauspiellehrerin war not amused okay. darüber.
Okay.
Und sie tat so, als hätte sie davon nichts gewusst.
Ach.
Und dann sagte sie, ich soll doch dieses Stück, dieses Engagement absagen und oh. sagen, meine Stimme sei kaputt. Und dann habe oh. ich gedacht, nee, aber warum nee. Denn? Ja. Aber das ist doch mein Weg, ich will doch Theater spielen.
Ja, klar.
Und dann sagte sie, nein, dann müssen Sie sich entscheiden. Entweder Sie machen die Schauspielschule oder Theater. Naja, und dann war auch da für mich die Entscheidung völlig klar. Ja. Und ich habe ganz spontan entschieden und gesagt, okay, ich habe mich entschieden, ja. ich entscheide mich fürs Theater.
Toll.
Ich gehe.
Toll.
So,
wie
ja.
selbstbewusst von dir.
Erstaunlich, ja. ja. Also es gibt so ein paar Momente in ja. meinem Leben, wo ich selbst über mich überrascht bin,
ja.
dass ich den Mut hatte, so zu handeln.
Ja.
Ja.
Toll. Toll.
Genau.
Und ja. dann hast du gespielt.
Und dann habe ich gespielt.
Und synchron gesprochen.
Und synchron
war
gesprochen.
War dann alles möglich.
Es war alles möglich. Ich habe...
Ja.
Ja, ich weiß nicht. Ich weiß natürlich nicht, wie der Weg gelaufen wäre, wenn ich die Schule beendet hätte.
Ja.
Oder wenn ich auf einer staatlichen Schauspielschule ja. gewesen wäre. Das habe ich nämlich nie versucht.
Ja.
Ja. Vielleicht hätte man dann noch mehr offene Türen gehabt. Aber ich bin froh, so wie es gelaufen ist.
Ja.
Also das war schon alles,
war alles richtig. Ja, das
ja.
ist toll,
ja.
wenn man das sagen kann. Das ist toll.
Ja.
Und hättest du dir von der Schauspielschule eine andere Unterstützung gewünscht?
Ja,
wahrscheinlich.
Definitiv.
Ja.
Also sicherlich habe ich einiges gelernt an der Schauspielschule. Mhm. Aber im Nachhinein, war ich noch sehr jung, ne? Ich
ja, klar,
war
ja
17, ich war wirklich die Jüngste und
ja.
ich war halt wirklich schüchtern. Und was ich so schade finde, ist, dass die Lehrer mir nicht gezeigt haben, dass man auch mal versagen darf.
Mhm.
Dass man alles ausprobieren soll und wenn man fällt oder wenn was in die Hose geht oder wenn was
ja.
total albern ist oder nicht funktioniert, dann ist das okay.
Ja,
das
stimmt.
ist in Ordnung, wenn man versagt, also
ja.
wenn man das so nennen kann.
Ja, ja.
Aber nein, ich habe immer irgendwie funktioniert und sie haben es mir eher zum Vorwurf gemacht, dass alles immer so, ja, sofort klappt. Aber sie haben mir nie so einen weichen Boden gegeben, dass ich mich ausprobiere.
Ja.
Und das bedauere ich sehr.
Ja.
Und das habe ich auch erst beim Theater dann durch Kollegen gelernt.
Mhm.
Wie gehe ich mit alten Texten um zum Beispiel?
Mhm.
Was darf ich machen? Ich meine, man probt ja nicht umsonst 5 Wochen lang
ja.
und findet irgendwann den richtigen Weg. Dafür muss man aber den Mut haben, loszulassen
ja.
und auch einfach mal Quatsch zu machen. Und das hatte ich leider immer nicht so. Und das finde ich schade, dass das wäre irgendwie so eine Aufgabe eines Schauspiellehrers gewesen.
Ja, das stimmt. Stimmt. Jetzt so im Nachhinein denke ich, habe ich das auch nicht so viel erlebt.
Genau.
Ja.
Und
ja.
das hat natürlich auch mit Vertrauen und Wertschätzung zu
ja.
tun.
Ja.
Und was man auch nicht an der Schauspielschule gelernt hat, also ich zumindest nicht, wie gehe ich damit um, wenn ich abgelehnt werde?
Ja.
Wenn ich ein Casting habe, wenn ich ein Vorsprechen habe
ja.
und man sagt mir, du bist
ja.
nicht die Richtige dafür.
Ja.
Das ist nämlich wahnsinnig schwer, denn wir Schauspieler geben ja...
Ja, natürlich, immer
so
alles und halt uns.
Uns.
Das sind ja wir.
Es ist unsere Stimme, es ist unser Körper.
Ja.
Unser Gefühl, unser Herz, unsere Seele. Und das wird abgelehnt. Und
ja.
das ist für uns Schauspieler so wahnsinnig schwer, damit umzugehen.
Das ist
umzugehen.
Halt immer auf der persönlichen
genau.
Ebene für
wir
uns.
Wir fühlen uns persönlich abgelehnt.
Ja,
genau.
richtig.
Ja.
Richtig. Und dann das Selbstbewusstsein in sich zu behalten.
Ja.
Da braucht man Unterstützung eigentlich.
Genau.
Das denke ich auch.
Genau.
Ja.
Dass man sagt, hey, das liegt nicht an mir, so wie ich bin, was
ja.
ich getan habe.
Ja.
Die haben einfach eine andere Vorstellung gehabt für die Rolle.
Ja.
Aber ja, das muss man im Laufe der Jahre lernen. Und wenn man noch so am Anfang steht und unsicher ist,
ja.
ist das schwer. Und ich hätte mir so einen
ja.
Mentor
so ein
praktisch
Mentor, ne?
gewünscht,
ja.
der mich da so ein bisschen
durchbegleitet.
Genau, mich ein bisschen hält. Mir
ja.
Halt gibt.
Ja, Halt gibt. Und an einen glaubt einfach. Ich glaube, wir
ja.
brauchen Menschen, die an uns glauben.
Genau, genau. Das ist ganz
ja.
wichtig.
Immer wieder. Immer wieder in meiner Karriere hatte ich auch so Momente, wo ich dachte, okay, jetzt hat jemand an mich geglaubt und jetzt bin ich den nächsten Schritt dadurch gegangen.
Genau, ja.
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 Ganz wichtig. Ja. Ganz wichtig. Du hast dann, ich finde das toll, so selbstbewusst. Ich stelle mir das gerade vor, wie du da erstmal von der Schule weg und dann von der Schauspielschule weg und deinen Weg gegangen bist. Und dann hast du Theater gespielt und dann hast du ganz viel Molière gespielt. Mhm. Ich finde das so interessant, weil du den Papa aus Paris hast und Molière ja ein französischer Autor, Stückeschreiber war. Hast du das Gefühl gehabt, dass du auch deswegen da gelandet bist, weil du ein bisschen was Französisches in dir hast, oder war das einfach Zufall?
Ach, das glaube ich gar nicht mal. Nein, den Gedanken hatte ich komischerweise nicht. Nein, ich habe Jörg Plewa kennengelernt. Mhm. Der hatte halt seine Schauspielkompanie ad hoc und hat fast das Leben von Molière gelebt. Also er hat, Molière ist ja auch früher rumgereist mit seiner Schauspielkompanie und hat überall die Stücke dann aufgeführt. Und wir hatten das auch. Wir waren wie so eine Familie, die manchmal ergänzt wurde durch neue Schauspieler und Schauspielerinnen. Mhm. Und wir sind auf Tournee gegangen oder haben hier am Ernst-Deutsch-Theater gespielt. Er hat immer die Hauptrolle gespielt, hat aber auch gleichzeitig Regie geführt. Okay. Und hat es auch alles sehr klassisch inszeniert. Also
ich weiß, dass ich dich einmal gesehen habe. Ich weiß leider nicht, in welchem Stück, aber du hattest ein wunderschönes Kostüm an und schöne Haare. Und das ist das Klassische so.
Genau,
so,
mit Reifrock.
Mit Reifrock und
ja,
so.
Ja.
Das war ganz schön.
Genau. Ja. Und durch ihn habe ich aber, obwohl er mir jetzt, also er war für mich so mein Mentor. Mhm. Er hat immer an mich geglaubt und hat mir das gezeigt.
Toll.
Und das Spiel mit ihm, das war so fein. Und es war ein Miteinander. Mhm. Das war kein egoistisches, jeder spielt für sich an der Rampe, sondern ein Geben und Nehmen. Mhm. Und durch ihn habe ich auch gelernt, diesen klassischen Text in meine Sprache zu umzufunktionieren.
Okay.
Ne? Das ist ja auch so eine Herausforderung.
Ja, natürlich.
Dass man moderne Texte fallen einem leicht, weil das unsere Sprache ist, aber die alten, auch im Versmaß oder so, da so eine Natürlichkeit hineinzubekommen, das konnte er großartig. Und er hatte so einen unglaublich tollen Humor.
Mhm.
Und das war eine ganz tolle Zeit. Und an die denke ich noch sehr, sehr gern zurück.
Toll. Mhm. Und hast du da Sachen gelernt, die dir heute beim Sprechen helfen?
Du meinst beim Synchronsprechen?
Ja, ja.
Naja, also das, was ich gerade sage, mit der Sprache, dass man damit natürlich umgeht und das zu seinem eigenen Text das Ganze macht, das habe ich vielleicht gelernt, aber ich glaube, vielleicht dieses Senden und etwas kommt an, das lernt man sowieso am Theater.
Am Theater, ne?
Das kann man später fürs Mikrofon oder für die Mikrofonarbeit natürlich auch super nutzen.
Ja.
Zu sehen, wenn ich etwas sende, was kommt zurück? Was kommt vom Publikum zurück?
Ja.
Und dass ich nicht zu sehr in mir stecke, sondern ich spiele, ich muss nach außen spielen. Das, was ich empfinde, das ist natürlich beim Theater alles viel größer.
Ja, ja.
Das ist ja viel kleiner, sensibler und so und feiner am Mikrofon.
Ja, ja.
Wenn man da anfangen würde, wie am Theater zu spielen, wäre es unglaubwürdig.
Ja, ja, das stimmt, das stimmt.
Ja.
Ja, aber es ist doch ähnlich, also diese, was du jetzt als den Vorgang beschreibst, des Sendens.
Genau.
Ich habe oft, wenn ich am Mikro bin, das Gefühl, das fühlt sich an wie Theaterarbeit eigentlich.
Ja, ja.
Einfach vom Spiel, weil man muss ja komplett auch spielen.
Natürlich muss man spielen,
genau.
Wir haben zwar nur unsere Stimme, nur in Anführungszeichen, zur Verfügung, aber wir spielen es ja komplett mit unserem
ganzen
Körper.
Ja.
Denn sonst wäre es ja auch nicht authentisch.
Ja, richtig.
Wenn ich es nur herstellen würde.
Ja, richtig, richtig, richtig. Machst du auch oft die Bewegungen der Frauen mit, die auf der Leinwand sind?
Ja,
ne?
Auf jeden Fall.
Den Arm heben oder?
Genau.
Ja, genau.
Genau, ich bewege mich relativ viel vor Mikro. Ich muss natürlich immer auf.
Aufpassen, dass
der
keine Geräusche
Mund,
sind.
Genau, keine Geräusche und dass der Mund immer in Richtung Mikrofon
bleibt.
Ist. Genau, man darf nicht zu sehr rumzappeln und Geräusche machen.
Ja.
Aber man spielt es mit, auch wenn zum Beispiel die Schauspielerin im Bild läuft oder sich bewegt, dann bewege ich meinen Körper auch auf eine gewisse Art und Weise, damit der Atem auch anders fließt.
Ne? Ja.
Also.
Ja, letztens durfte ich wieder küssen vor dem Mikro.
Ah.
Das ist ja so schön, man nimmt dann die eigene Hand und küsst so auf die Hand und hat dann die Geräusche, die man braucht. Das ist auch was Tolles, finde ich.
Ja, das
stimmt. So die Sounds, die man macht.
Das stimmt.
Ich muss mal gucken, meine Fragen angucken. Mhm. Wir haben schon viel besprochen, Celine. Ja, du hast Theater gespielt, darüber haben wir gesprochen. Und hast du während der ganzen Zeit weitergesprochen?
Ja. Das auf jeden Fall.
Ja. Mhm.
Genau. Und irgendwann habe ich dann auch angefangen, Synchronbücher zu schreiben.
Ja.
Und 2008 habe ich dann auch angefangen, Synchronregie zu führen.
Aha, aha. Mhm. Und hat das was damit zu tun, dass du Mutter geworden bist? Oder ungefähr? Nein, gar das, nicht.
Ich bin,
ne?
2009 Mutter geworden.
Genau, ja, genau. Ja, stimmt. Ja.
Und das hatte damit nichts zu tun. Das war tatsächlich mit dem Schreiben. Ich habe manchmal schon als Jugendliche, hat meine Mutter immer zu Hause geschrieben und dann habe ich gefragt, darf ich auch mal ein, zwei Seiten schreiben?
Wirklich?
Und du überarbeitest das dann. Und
ach, süß, so wie spielerisch.
Genau. Ja. Und dann war es so, dass meine Tante krank war und wir waren im Krankenhaus und meine Tante ist dann auch gestorben, mhm, und wir haben sie begleitet. Und meine Mutter konnte in der Zeit, war sie natürlich psychisch sehr mitgenommen, mhm, aber sie hatte auch wenig Zeit, weil wir so viel im Krankenhaus waren. Und dann habe ich meiner Mutter angeboten, heimlich mitzuschreiben.
Ja.
Sie hatte eine Serie und habe ich gesagt, komm, ich nehme dir ein paar Folgen ab, ja, ich schreibe für dich, ja, du suchst es einfach und du überarbeitest das, aha, Ganze. Dann, ja, und das hat super funktioniert. Wir, mhm, haben ein ähnliches Sprachempfinden, mhm, und dann habe ich das durch sie gelernt und, mhm, das hat mir sehr viel Spaß gemacht und dann habe ich immer häufiger geschrieben und dann wollte ich,
ja,
ich wurde gefragt von einem Studio, ob ich auch mal Lust hätte,
ja,
zu schreiben und die Regie dafür zu führen.
Ah, interessant. Ja. Hast du beides gemacht.
Genau, ja, ja. Das war auch sehr, sehr spannend. Mein erster Film, weiß ich noch, das war im Studio Hamburg. Das war von Terry Pratchett, aha, Color of Magic. Aha. Da gibt es auch viele Fans von diesem Autoren. Und, aha, der hatte nun also diesen Film Color of Magic. Und da habe ich mir dann extra das Buch vorher bestellt, mhm, den Roman und, mhm, gelesen und versucht, die Sprache so ähnlich wie möglich, ja, dem anzupassen, mhm, wie es im Buch steht. Und dann hatte ich auch einfach eine großartige Besetzung. Ich hatte Eckhard Dux, mhm, der ist ja leider gerade, ja, verstorben, ja, in einer Hauptrolle mit Patrick Bach, der, mhm, ist ja auch bekannt, ja, und vielen großartigen, auch älteren, mhm, gestandenen Sprechern, Thomas Fritsch.
Ach,
und,
toll.
Ja, ja. Zusammenzuarbeiten. Und ich war natürlich wahnsinnig aufgeregt und dachte, oh Gott, wenn da jetzt so eine junge Frau sitzt und den alten Männern sagen, mhm, soll, wie sie zu spielen haben. Oh, ja, Gott, oh Gott, hoffentlich nehmen sie es an. Und aber es hat Gott sei Dank super funktioniert. Also das war nicht so, dass sie da eine Arroganz mir gegenüber, ja, hatten oder so. Im Gegenteil, sie waren sehr wohlwollend und ich merkte, es macht mir wahnsinnig viel Spaß, anderen etwas mit auf den Weg zu geben und etwas auszufeilen und,
ja,
ihnen Kraft zu geben,
ja,
und Bestätigung. Ich gebe so wahnsinnig gern.
Ja.
Und das kann man bei der Regie ganz
toll. Das kann
toll.
Man gut bei der Regie.
Ja, ja, ja.
Das erinnert mich an mein Coaching. Das,
ja,
ist so ähnlich.
Genau.
Und ich hatte auch so Momente, wo ich dann auch ältere Kolleginnen und Kollegen gecoacht habe und auch so dachte, oh, ist das nicht komisch?
Ja.
Oder traue ich mich das? Oder,
ja,
halt, wenn Schauspielerinnen manchmal zu mir kommen oder so, dann habe ich schon auch so Respekt davor.
Natürlich.
Aber merke auch, okay, ich kann denen tatsächlich auch was mitgeben.
Eben.
Und die weiterbringen. Und,
ja,
das ist ein tolles Gefühl dann.
Genau, das finde ich auch.
Ja.
Ja.
Ja, das ist interessant. Und ich finde sehr interessant, das mit dem Synchronbuch schreiben.
Mhm.
Kannst du das ein bisschen mal erklären? Jetzt für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die, ja, kennen ja noch, wissen, dass synchronisiert wird. Klar, das wissen wir alle.
Mhm.
Aber dass dahinter steckt eine richtige Aufgabe, dass man diesen Text übersetzt und dann halt so schreibt, dass das sprechbar ist.
Mhm.
Kannst du ein bisschen,
genau,
beschreiben, den Vorgang?
Genau, der Vorgang ist so, ich bekomme den Film im Original.
Mhm.
Oft habe ich französische Filme tatsächlich, mhm, wahrscheinlich, weil ich auch einfach dafür ein besseres Gefühl,
mhm,
habe durch,
mhm,
meine Wurzeln. So, dann bekomme ich den Film, den gucke ich mir einmal im Original an.
Mhm.
Und dann gibt es einen Übersetzer oder eine Übersetzerin, die für mich eine Rohübersetzung, so,
mhm,
nennen wir das, schreiben. Das heißt, sie übersetzt Wort für Wort, was dort gesagt wird im Film.
Ah, okay.
Wir können natürlich nicht diese Texte aufnehmen, denn, mhm, die deutsche Sprache hat viel längere Worte und Sätze als die Franzosen. Die Franzosen,
ja,
reden auch sehr schnell, kürzen ab,
ja,
und diese Sätze würden niemals darauf passen. Also wenn wir das so synchronisieren würden, dann hätte man das
Gefühl... doppelt so lang wahrscheinlich.
Genau, genau. Ja. So, meine Aufgabe ist also, ich schreibe das Dialogbuch, ich schreibe jeden Laut, jeden Atmer, alles, was gemacht wird, Räusperer und sowas, schreibe ich alles rein, jede Pause. Und dann gucke ich mir den Satz im Original an, gucke mir diese Übersetzung an und dann fängt meine Puzzlearbeit an. Mhm. Dann gucke ich, wo sind Mundverschlüsse? Ein B, ein M. Und wo werden Pausen gemacht? Wie lang ist der Satz? Was passt auf diesen Originalsatz drauf? Mhm. Das heißt, ich muss Worte, mir Synonyme für Worte suchen. Ich muss Satzstellungen umstellen. Ich muss kürzen ganz oft. Und dann überlegen, was ist denn nun wirklich das Wichtigste in diesem Satz. Wir können leider nicht immer genau das sagen, was sie im Original sagen. Wir müssen immer Kompromisse eingehen. Und dann sollte der Satz auch noch so sein, dass man ihn so sagt und nicht irgendwie völlig verquast ist, nur damit er synchron ist, sondern
natürlich.
Er soll seine Natürlichkeit behalten.
Ja.
Und zum Beispiel redet ein, weiß ich nicht, ein intellektueller Mensch, hat eine andere Art zu sprechen als irgendein 13-Jähriger oder irgendjemand, der auf der Straße lebt oder so. Ne?
Also da musst du noch anpassen, quasi.
Passt man das Ganze noch an. Ja, das ist dann, und dann fummelt man sich so langsam von Satz zu Satz durch den Film. Oder
und ist dann, das Beweis eines guten Buchs, dass ich als Schauspielerin gar nicht mehr so dolle, also ich muss natürlich gucken, dass es lippensynchron ist, aber eigentlich kann ich dem Text so vertrauen, dass das funktioniert. Ne?
Genau, genau. Das ist ein richtig gutes Stichwort.
Ja,
ist, ich merke das ja auch selbst, wenn ich im Studio als Sprecherin bin, wenn der Rhythmus stimmt.
Ja, genau,
und das alles gut geschrieben ist, dann muss ich nicht darüber nachdenken und während des Satzes denken so, hä, wo soll das denn alles hin, wie soll ich denn das spielen?
Ja.
Sondern du kannst darauf vertrauen.
Ja.
Ein gutes Buch ist so wichtig.
Ja.
Ja.
Und fällt es dir leichter, weil du selber auch sprichst? Wahrscheinlich, ne? Dass du
ich
weißt,
schon,
worum es geht.
Denn ich spreche auch jeden Satz in einer normalen Lautstärke in meinem Arbeitszimmer dagegen.
Na klar.
Es gibt zum Beispiel Autoren, die nicht synchronisieren und die dann vielleicht alles nur so ganz leise gegensprechen.
Und dann ist das Tempo natürlich anders.
Dann passt das Tempo nicht mehr.
Ja.
Das ist auch ganz wichtig.
Ja.
Ich glaube schon, dass das ein Vorteil ist.
Bestimmt.
Ja.
Bestimmt. Und sprichst du manchmal deine eigenen Sachen auch, die du geschrieben hast?
Selten. Also ich führe ja immer Regie, wenn ich schreibe oder versuche es immer, dass ich dann auch, also ich arbeite ungern, schreibe ich Bücher für andere. Ich schreibe sie schon auch für mich.
Weil Und schimpfst du dann über die Autorin? Weil das kenne ich immer von Regisseurinnen und Regisseuren, die dann immer schimpfen über die Autoren und dann ganz viel ändern. Das musst du ja dann nicht, weil du hast ja selber geschrieben.
Nein. Natürlich gibt es manchmal auch irgendwas, wo ich dann zu Hause wahrscheinlich auf dem Schlauch stand und irgendwas geschrieben habe, wo ich dann im Studio sitze und denke, ach, was ist das denn? Nee, sag mal doch lieber das und das.
Ja,
ne?
Ja, genau.
Aber, und deswegen finde ich es halt so schön, weil die Arbeit dann so rund ist. Ich weiß ganz genau, warum ich das geschrieben habe, wie es gemeint ist. Ich muss da nicht schimpfen mit mir,
Gott sei Dank. Nee, das ist sehr gut.
Es läuft dann schon mal ein bisschen harmonischer
dann
ab.
Ja, das ist schön, das ist schön.
Ja.
Und ich muss so denken, das ist ja alles so ähnlich wie mein Weg. Ich habe ja auch bei meiner Mama teilweise unterrichten gelernt, ne? Dass ich einfach mit dabei war und das erlebt habe, wie sie das macht. Ich mache auch ganz viele Übungen, die sie gemacht hat oder wie ich was erkläre. Denke ich manchmal, sie ist ja jetzt gestorben vor anderthalb Jahren und ich fühle mich immer ihr sehr nah, wenn ich jetzt coache und dann merke, okay, ich habe das jetzt wie sie erklärt, wenn sie Wörter erklärt und ein E und dann sagt sie, das E ist doch, hat doch diese Form und so musst du das jetzt auch sprechen und so Sachen und das ist ja bei dir ähnlich irgendwie. Und das ist so eine spezielle Welt, in der wir sind. Das
absolut.
Ist ja total speziell.
Ja, für uns ist sie ja
das
völlig
ist für
normal.
Ja total normal für mich auch, aber sowas zu erzählen, Synchronbuch schreiben und Regie führen und so, das ist schon, und du bist da auch quasi reingewachsen.
Ja, ne? Genau. Und beim Synchronbuchschreiben ist es auch manchmal so, dass ich dann meine Mutter anrufe.
Ja, natürlich.
Und dann, oh, sag mal, fällt dir da was ein? Mir fällt gerade gar nichts ein. Und dann reden wir darüber und man findet dann zusammen eine Lösung.
Ja.
Und das ist das Schöne, wenn man dann auch so ähnlich
Berufe hat
ähnlich
auch,
ist
ne?
auch einfach und ähnlich spricht ist auch, und ja, ein natürlich. Ähnliches Gefühl hat.
Total, so, ja. total.
Ja, das ist schön.
Und das ist dann auch wie in deiner DNA drin quasi, ja. ne? Und das ja. macht natürlich eine große Qualität einer Arbeit aus,
mhm.
wenn man das so ja einfach von Anfang an mitkriegt,
ja.
letztendlich und so reinwächst.
Das stimmt. Für uns ist das keine Glamour-Welt oder
nee,
so.
Das ist gar keine Glamour-Welt.
Überhaupt
nicht. Das ist
nicht.
Eine Arbeit
genau.
einfach.
Ja, genau.
Total.
Die total erfüllend ist, die
ja.
aber auch manchmal sehr schwer sein kann.
Natürlich.
Das Drumherum ist nicht einfach.
Natürlich.
Aber ja, das ist normal. Ich wüsste gar nicht, was ich sonst machen soll.
Das wollte ich dich nämlich fragen. Hast du jemals gestruggelt und hast jemals gedacht, okay, jetzt habe ich diese Künstler als Eltern und könnte ich nicht eigentlich BWL studieren und was Normales machen? Hast
also,
du das mal gehabt?
Ich habe noch nie in meinem Leben daran gedacht, BWL oder okay. sowas zu studieren. Oh Gott, das wäre das Allerletzte, ja. was ich könnte. Ich
ja.
bin ziemlich chaotisch
ja.
und ich bin auch, was Zahlen angeht
ja.
und so und Wirtschaft und was weiß ich nicht.
Ja,
also
ja.
das ist so alles so gar nicht meins.
Ja.
Ich bin schon Künstlerin durch und durch.
Ja, schön.
Ich habe zwischendurch tatsächlich mal gedacht, ob ich was mit den Händen was Künstlerisches mache.
Ja.
Also was, sei es Innenarchitektur oder Möbel restaurieren. Das
ah,
mache ich
cool.
auch gern privat. So,
dass
ich dann mal alte Möbel mir bestellt habe oder von meiner Oma oder so,
ja.
die dann modernisiere oder malen,
ja.
finde ich auch wunderschön. Es
ja.
macht mir auch Spaß. Aber es ist schon immer diese künstlerische Richtung. Zwischendurch habe ich zwar mal gedacht, oh, ich kann dieses Ganze drumherum nicht mehr ertragen. Dann, ich mache jetzt was mit Tieren. Ich möchte jetzt irgendwie so eine
ja.
Auffangstation für Tiere gründen oder so, um denen ein schönes Leben noch zu bescheren.
Ja.
Sowas habe ich mal gedacht. Aber letztendlich, nein, ich habe meinen richtigen Beruf
ja,
gefunden.
Toll.
Das ist meine Berufung.
Ja,
ja.
Das ist doch toll, wenn
ja.
man das sagen kann.
Ja, ja.
Toll, Celine.
Mm.
Oh, schön. Schön. Empfindest du, ich habe mir einen bisschen verrückten Satz aufgeschrieben, aber ich möchte ihn trotzdem mal fragen. Empfindest du es als eine Ehre, synchron zu sprechen und Regie zu führen?
Ja.
Fühlt sich das so an?
Ja,
ja,
es fühlt sich so an.
Ja.
Es fühlt sich wirklich so an.
Ja.
Ich finde, ich gehe auch immer mit Demut
ja.
an jeden Film, den ich schreibe oder wo ich Regie mache oder an jede Schauspielerin, die ich synchronisiere. Und bin immer sehr stolz, das machen zu dürfen.
Mhm.
Es ist mir schon klar, dass das was ganz Besonderes ist.
Wunderschön.
Mhm.
Und mir geht es auch so. Für mich ist das Coachen ist eine Ehre,
ja.
so
ja.
Leute zu begleiten.
Genau.
Ja, und das ist wahrscheinlich, wenn man die Berufung gefunden hat, vielleicht fühlt sich das dann so an.
Ja.
Ja.
Ja. Ich gehe auch immer richtig auf darin, also auch wenn ich Regie führe
ja.
und ich Sprecherinnen und Sprecher oder Schauspieler im,
ja.
im Studio habe, ich möchte die immer mit offenen Armen empfangen.
Ja.
Ich möchte ihnen ganz viel geben und ich
ja.
möchte, dass wir zusammen etwas ungeheuer Schönes schaffen.
Oh.
So, das ist
oh.
immer mein Anspruch. Und wenn
wie
ich
schön.
Dann danach in ein lächelndes Gesicht sehe und merke, ja, die ist auch glücklich mit
ja.
der Arbeit.
Ja.
Oder auch Kinder. Wir
ja.
arbeiten ja auch mit Kindern zusammen. Und wenn die Kinder dann hüpfend aus dem Studio kommen,
ja.
es gibt nichts Schöneres.
Ja.
Als die Menschen durch, ich meine, das ist unser Job und
ja.
wir machen uns gegenseitig glücklich.
Ja.
Das ist so schön.
Oh, wunderschön.
Mm.
Wunderschön, da möchte ich was erzählen, was wir erlebt haben zusammen. Ich durfte unter deiner Regie sprechen, schon öfter.
Ja.
Und ich weiß noch, dass beim letzten Mal, das hat mich total berührt selber. Das war, als ich die Psychoanalytikerin gesprochen habe in der Arte-Reihe Icon of French Cinema.
Ja.
Und ich weiß, es gab einen Moment, irgendwie, weiß nicht, wir hatten eine Pause oder so und ich stand vor dir weinend, mir kamen die Tränen, weil mich das so glücklich gemacht hat, so tief in diese Figur einzusteigen und ganz andere Töne bei mir zuzulassen.
Mhm.
Und
ja,
als ich das jetzt in der Vorbereitung überlegt habe, dachte ich, das ist ein Satz, den muss man auch erklären. Was heißt das jetzt, Töne zu lassen?
Ja.
Das ist so unsere Welt und
ja.
einzusteigen und so. Aber das war so, dass du hast mich so geleitet, dass ich anders gesprochen habe als sonst und dass ich ganz fein gesprochen habe. Und ja, das war ein besonderer Moment für mich.
Ja, ich erinnere mich. Du,
ja.
du bist ja auch eine sehr kraftvolle Frau
ja.
und deine Stimme trägt.
Ja.
Und ich weiß, das war diese Psychoanalytikerin, es war eine ganz intime Szene.
Ja.
Mit der Judith Godrèche, die Schauspielerin, die sich auch selbst darstellt in der Serie. Und es waren ganz leise Töne. Und ich weiß, dass ich dir sagte, du kannst noch mehr zurücknehmen. Ja. Du kannst noch intimer sein. Ja. Und du immer, oh Gott, noch leiser.
Das meine Stimme geht nicht weg.
Ja. Ja, so. Und dann hast du es gehört und dachtest, ja, oh, das ist ja irre.
Ja.
Also, wie leise man am Mikro sein darf. Ja. Das ist Wahnsinn.
Das ist Wahnsinn.
Das ist so schön, ja.
Ja,
das war ganz toll. Ich erinnere mich
daran. Ein toller Moment.
Ja.
Und es ist eine ganz, nochmal eine neue Dimension des Spiels, die man dann hat.
Ja, genau.
Und das ist natürlich wirklich ganz anders als Theater,
mm,
wo man laut ist.
Genau.
Ja. Wahrscheinlich ist das so, ich habe zu wenig gedreht, aber ich glaube, ich stelle mir Drehen eigentlich auch so vor.
Ja, ich habe auch viel zu wenig gedreht.
Ja.
Also ich hatte 4, 5 Drehtage vielleicht. Und aber ich glaube auch, darfst du so intim spielen.
Ich glaube auch, dass das da das Besondere auch ist.
Ja, ja.
Dass man so intim sein kann und dass man eigentlich, da sagt man ja, man sieht im Gesicht einfach schon den Gedanken irgendwie. Und so ist ja in der Stimme, hörst du auch den Gedanken letztendlich, ne?
Mhm.
Ja. Wie ist denn das, beim Synchron kommt es ja auf die Stimme an. Und wie empfindest du Stimmen? Achtest du auf Stimmen oder in Kategorien, denkst du, das sind schöne Stimmen oder denkst du, das sind ausdrucksstarke Stimmen? Gibt es für dich da einen Unterschied?
Oh ja,
ja.
Oh ja, da gibt es große Unterschiede. Natürlich gibt es schöne Stimmen, die jeder als schön empfindet, aber das ist mir nicht wichtig. Mir ist wichtig, dass ich ein Gefühl darin höre, dass ich Ehrlichkeit, das Authentische höre, dass jemand, wenn er etwas sagt, es auch wirklich meint.
Ja.
Und es nicht hergestellt ist. Ich finde, beim Synchron hörst du sofort, ob ein Satz gedacht ist oder nicht.
Ja.
Ob er einfach nur so dahingesagt ist. Es gibt ja so ein Klischee, manchmal werden Synchronsprecher so ein bisschen verarscht, weil wir ja alle nur so reden.
Genau.
Das sind ja die Synchronsprecher, oh mein Gott.
Ja, genau.
So, okay.
Ja.
Und diesen Ton hasse ich.
Ja, sehr
ich
gut.
Hasse ich hasse das. Da kräuseln sich meine Fußnägel, wenn ich daran denke.
Ja.
Und man hört es sofort.
Man hört es auch sofort.
Ansatzweise. Das ist jetzt alles völlig übertrieben gewesen, aber...
Ja.
Es ist halt so, wenn du sehr viel synchronisierst und dich nicht so viel reflektierst
und auch keine Regie hat, die das fordert vielleicht.
Genau, die das nicht hört und da auch nicht daran arbeitet, dann du stehst im Synchronstudio, du hast deinen Satz und dann siehst du immer so eine 1, 2, 3 und dann kommt das Bild und dann spielst du. Viele neigen dazu, dass sie dann Luft holen. Und dann kommt der Satz so und so.
Ja.
Viel zu viel Druck.
Ja.
Und dann kommt er immer von oben und so. Und das ist halt, es ist eine Schublade.
Ja.
Ein Schubladenspiel.
Ja.
Es ist nicht, dass der Schauspieler oder die Schauspielerin sich wirklich auf diese Figur einlässt, die sie da sieht.
Ja.
Es ist keine Einheit.
Es ist der vermeintlich leichtere Weg. Ne?
Ja. Es ist ein hergestelltes Gefühl. Aber man
hört
es. Das
hat schon immer so funktioniert.
Genau,
oder so.
Genau.
Ja, aber man hört es.
Ich finde auch, dass
man
hört
es. Man
und
hört
das
es.
Und das ist, finde ich, das A und O beim Synchron.
Und das ist schön, was du sagst, dass die sich dann nicht einstellen auf die Figur. Man
genau.
muss sich auf die Figur einstellen und mit der Figur emotional mitgehen.
Genau.
Und das ist aber der Moment, der dann auch Spaß bringt.
Eben.
Wenn man das macht.
Man muss einfach auch sich mal so ein bisschen weglassen, ne?
So, ja.
Also, dass man sich aus seinem Körper löst praktisch und zu der Figur im Bild wird.
Ja, ja.
Denn nur so funktioniert es.
Ich habe eben gerade in dem Gespräch vor dir, habe ich mit einem Moderator gesprochen.
Ja.
Und der hat gesagt, Moderation ist ja was sehr Demütiges, weil man muss sich so zurücknehmen und die anderen neben sich glänzen lassen. Und das ist ja sicher anders als bei Schauspielern.
Hm.
Und dann habe ich gesagt, nein, wir Schauspieler und Schauspielerinnen, wir sind ein Gefäß und wir müssen uns auch zurücknehmen und die Rolle strahlen lassen.
Genau.
Und beim Synchron ist ja noch doppelt. Nicht nur ich bin die Rolle, sondern es gibt auch noch jemand anders, der die Rolle gespielt
hat.
Also ich muss mich doppelt eigentlich
zurücknehmen
und unterstellen und demütig sein.
Genau, absolut.
Ja. Und
natürlich
nicht meine schöne Stimme präsentieren,
nein,
sondern vielleicht eine verletzliche Stimme zeigen. Oder
und das macht aber auch einen guten Schauspieler aus, finde ich,
wenn
er die Eitelkeit einfach mal beiseite legen kann und sich auf das andere einstellt, auf das, was jetzt gefragt ist.
Ja.
Und das ist nicht man selbst persönlich.
Nee.
Auch wenn man das immer so denkt.
Man,
ne,
denkt, wir das sind über halt Schauspieler.
Ja.
Ist blöd, ne?
Das ist total blöd.
Ja, ich habe darüber auch eben mit Markus diskutiert, warum das dieses Klischee ist und warum es leider auch oft bei Schauspielern ist. Es gibt auch viele eitle Schauspieler.
Natürlich.
Und Schauspielerinnen.
Genau, aber die interessieren einen dann auch. Also mich interessieren die oft nicht.
Nee, das ist richtig.
Weil das, ich spüre sofort, oh Gott, ja, das ist jetzt oberflächliches, eitles Gehabe.
Ja.
Aber was passiert denn bitte in dir drin? Das möchte ich doch auch ganz gern mal irgendwie sehen.
So,
das ist doch
das
viel spannender.
Ja, natürlich.
Ja.
Ja, ich kann das total alles mitgehen. Und ich habe, je älter ich werde, und ich arbeite auch, wenn ich meine Trainings gebe, arbeite ich auch so, dass ich das Echte möchte. Ne? Das, mein Training heißt, also was ich gelernt habe, die Freeing the Natural Voice, die natürliche Stimme befreien.
Schön.
Und was passiert eigentlich, wenn ich all meine Muster weglasse, meine Verspannung, den Kiefer entspanne, wenn ich wirklich atme, wenn ich wirklich loslasse, dann kommt plötzlich die eigene Stimme zum Vorschein und die eigene Persönlichkeit zum Vorschein. Und das ist so wesentlich immer in der Arbeit, genauso wie du Regie führst, dass du dieses Echte willst, dass es mir immer schwerer fällt im Alltag, mit Oberflächlichkeiten umzugehen.
Mir fällt das auch schwer. Mir fällt das
und
total
Gespräche
schwer.
Bei Partys oder so auf der Straße und so. Und das hat zur Folge, dass ich halt auch mit meinen Freundinnen oder mit Leuten auf der Straße sehr schnell in die Tiefe gehe in Gesprächen. Wo ich dann aber auch denke, dass das so auf Dauer auch mich überfordert eigentlich, weil ich gar nicht mehr so oberflächlich sein kann.
Ja.
Ich weiß es nicht. Aber
du,
das
ist aber Wahnsinn, dass du das erzählst.
Ja.
Genau so geht es mir auch.
Ja.
Genau so.
Ja.
Ich will auch keine oberflächlichen Gespräche mehr führen.
Nee, ich auch nicht.
Ich möchte doch, wenn ich einem Menschen gegenüberstehe, möchte ich doch, dass man sich...
Ja.
Dass man austauscht, was in einem drinnen passiert. Das ist doch viel wichtiger als, das Wetter ist ja ganz schön heute und was machst du sonst so?
Wo warst du im Urlaub?
Ja,
und
genau.
Ja.
Natürlich kann man sowas auch erzählen.
Ja, natürlich, natürlich. Aber
das ist doch nicht das Leben.
Nee, und das ist auch nicht das, was einen verbindet oder Nähe herstellt oder so.
Genau.
Sondern die, ja, und ich finde, dass das auch ein Ergebnis des Berufs ist, dass wir die ganze Zeit uns auf dieser Ebene mit Sachen beschäftigen, oder?
Das stimmt. Ja, sehe ich auch so.
Und das fällt dann auf fruchtbaren Boden vielleicht unserer Persönlichkeit, dass sich das dann so potenziert oder so.
Ja.
Aber das ist mir in den letzten Jahren sehr stark so gegangen.
Und dass man auch sehr sensibel darauf reagiert, wie der andere einem gegenüber tritt.
Ja,
ne?
Total.
Also sei es jetzt, wie du gerade sagtest, bei irgendeiner Party oder so. Und wenn du da das Gefühl hast, du versuchst dich zu öffnen und der andere hat aber immer noch die Türen verschlossen, dann finde ich es sehr, sehr schwer. Und dann ziehe ich mich lieber auch zurück.
Ja, ich auch.
Weil damit kann ich nicht gut umgehen.
Nee.
Da ist man dann vielleicht auch zu sensibel wahrscheinlich,
was
sehr schön ist für unseren Beruf. Das wurde mir auch schon so oft gesagt, das ist so toll, du bist so sensibel, du kannst so schnell auch dich in Leute hineinversetzen, das ist alles super.
Ja.
Aber es ist auch wahnsinnig anstrengend,
ist
damit
es,
zu
oder?
Leben. Das ist sehr schwer, damit zu leben, ja.
Ja, ich finde auch. Ich bin auch so offen Menschen gegenüber und auch manchmal naiv, so mit offenem Herzen.
Ja.
Und wenn dann Leute nicht so sind, dann trifft mich das auch ganz dolle.
Das verletzt.
Das verletzt richtig.
Ja, das geht
das verletzt
mir auch so.
Richtig. Und da, ich werde besser damit, dass ich das schneller loslassen kann, die Verletzung. Mhm. Früher hat mich das oft eine Woche gekostet, dass ich wieder irgendwie damit klarkam. Jetzt sind ein paar Stunden oft schon besser geworden.
Ja, ist bei mir auch so. Und das ging schon bei Verkäuferinnen los.
Ja, selbstverständlich.
Wenn die unfreundlich zu einem sind.
Selbstverständlich, natürlich.
Das nimmt einen total mit.
Ja, natürlich. Und aber im andersrum ist, ich bin auch so offen zu Verkäufern. Jetzt habe ich neue kennengelernt in der Hafen City bei meinem Bäcker.
Ja.
Die sind Italiener und
ich
spreche ein bisschen Italienisch und dann habe ich so ein bisschen mit denen gesprochen. Und dann sagte sie, sie müssen ganz viel mit Italienern sprechen. Dann habe ich gesagt, dann spreche ich jetzt immer mit ihnen. Und jetzt spreche ich mit denen immer Italienisch und hat sie mir so geholfen, wie ich es aussprechen muss und so. Und das ist so meine Art und damit kommt man, das ist auch schön, so durchs Leben zu gehen.
Absolut.
Also ich bin sehr schnell mit Leuten so in Kontakt.
Genau, eben. Es wird ja meistens meistens auch das gespiegelt. Ne?
Ja, ja,
dann,
ja.
Wenn du herzlich einem Menschen gegenüber trittst, dann ist es
kommt
meistens
das auch
so,
zurück.
Dass, genau, dass
aber
er zurückstrahlt.
Aber dann, wenn es nicht zurückkommt, das ist verletzend.
Ja, genau,
dann.
Absolut.
Und da habe ich auch noch nicht wirklich die Lösung gefunden, wie ich mich da besser schützen kann.
Hm,
oder was
auch
machst
nicht.
Du?
Ich habe keine Lösung.
Hast du irgendeine Idee?
Nein,
Spazieren gehen oder?
Ich habe überhaupt keine Lösung. Das ist auch so mein größtes Problem schon immer gewesen, dass ich mit solchen Dingen nicht gut klarkomme und einfach keine Mauer um mich herum habe.
Siehst du?
Ich will auch gar keine Mauer haben.
Ja.
Aber ich möchte nicht, dass die Leute sofort in mein Herz stechen können. So, ne? Und dass man dann gleich tagelang damit rumrennt und unglücklich ist.
Ja.
Und der andere oder die andere
merkt das gar nicht.
Sich nicht einen Gedanken daran verschwendet.
Nicht. Merken die auch nicht, dass sie das machen. Ja.
Und das ist dann für uns wiederum so, auch wieder vertane Lebenszeit.
Ja, richtig.
Warum müssen wir uns das antun?
Ja.
Aber ich habe leider auch noch keinen Weg gefunden. Also ich habe einen Weg gefunden, in dem ich seit ein paar Jahren Yoga mache.
Ja, das
und
ist
das
super.
Tut mir wahnsinnig gut. Ich bin in einer wunderbaren Yoga-Gruppe mit Frauen, die ich richtig lieb gewonnen habe.
Toll.
Da ist es ein so tolles Geben und Nehmen und da fühle ich mich geborgen und da kann ich sein, wie ich bin.
Mhm.
Wir machen auch manchmal Yoga-Retreats zusammen
toll.
Und das ist so schön. Und da erfahre ich so viel Liebe und in meiner Familie und unter meinen Freundinnen und Freunden natürlich auch.
Ja.
Das gibt mir dann Halt
und
Geborgenheit.
Ja.
Und
wir brauchen so Orte.
Wir brauchen die Orte der Geborgenheit und die bauen uns dann auf und machen uns wieder glücklich.
Ja, das stimmt.
Aber umso glücklicher macht es mich auch, wenn ich Menschen kennenlerne, die mir auch so viel Herzlichkeit entgegenbringen. Wie bei dir zum Beispiel.
Ja, oh, danke.
Es ist wirklich so. Ich meine, wir kennen uns schon lange, aber noch nicht
so
gut. Richtig.
Noch nicht so lange gut. Ja.
Aber wenn ich dich sehe, dann ist das sofort. Fühle ich mich geborgen und es ist so schön, wie viel Wärme und Wertschätzung du einem Menschen entgegenbringst. Und wenn zwei Menschen so sind und sich finden, ist das was ganz Besonderes.
Das ist was ganz Wertvolles, das stimmt.
Ja,
oh, vielen Dank.
Ja.
Ja.
Das ist dann einfach so eine schöne Energie.
Ja, ja. Und das habe ich mir auch vorgenommen, dass ich mehr damit gehen will und mit den Menschen zusammen sein will tatsächlich, die so sind.
Genau, die einem auch gut tun.
Die einem gut tun und die auch diese Qualitäten haben.
Ja, ja.
So, weil, und ich fange an, wirklich mehr auszuwählen, mit wem ich meine Zeit verbringe.
Mhm.
Und möchte mehr auch sensible Menschen um mich haben.
Genau.
Und ich übe auch, manchmal dann nicht so offen zu sein bei anderen.
Mhm. Das stimmt.
So, das ist schade.
Dass man sich dann eher zurücknimmt und sich denkt, ach komm, das musst du dem oder derjenigen jetzt auch gar nicht erzählen. Dafür hast du andere Menschen.
Ja.
So. Aber nur so funktioniert es wahrscheinlich.
Wahrscheinlich, ne?
Wir können nicht die ganze Welt umarmen und erwarten, dass wir zurückumarmt werden.
Dass wir zurückumarmt werden,
So sind die nicht alle Menschen.
Nee, das stimmt, das stimmt.
Ja.
Ja. Auch schön. Celine, ich habe eine Frage.
Mhm.
Ich arbeite ja mit vielen Menschen, die Sprecherinnen und Sprecher werden wollen. Also ich bilde Sprecherinnen und Sprecher aus, Quereinsteiger oder junge Leute, die das werden wollen. Und was sind so deine Tipps, wenn Leute jetzt sagen, okay, ich habe das jetzt ein bisschen gelernt, jetzt bin ich zum ersten Mal im Studio und es gelingt mir nicht gut.
Mhm.
Weil es ist ja am Anfang eine große Überforderung, alles auf einmal, den Text und das Bild und die ganze Atmosphäre, sind
absolut.
Die Leute verkrampft, fühlen sich nicht wohl.
Ja.
Und dann nicht aufzugeben, sondern zu sagen, okay, ich probiere es weiter.
Mhm.
Was hast du irgendwelche Tipps? Irgendwas, wie kann man das üben? Kann man das zu Hause zum Beispiel üben, indem ich was bei Netflix sehe und den Ton ausmache und mitspreche? Oder?
Ja, das finde ich eigentlich eine gute Idee.
Ja.
Dass man sich irgendeine Rolle aussucht, ruhig eine größere und mit verschiedenen Emotionen.
Mhm.
Sich das da so eine Szene rausschneidet, sich den Text vielleicht aufschreibt, sich das mal anhört und gegenspricht, dann, so einfach für sich.
Mhm.
Das ist ein gutes Training.
Mhm.
Und natürlich, also ich fühle immer mit denen mit, die neu ins Studio kommen. Und ich war, also man, da ist immer Potenzial und die können das bestimmt. Aber sobald sie im Studio sind, verlässt sie jegliche Art von Selbstbewusstsein und Mut. Und dann, du siehst den Text, den musst du dir ganz schnell merken, dann siehst du das Bild und oh Gott, und dann wird schon aufgenommen und hier sind so viele Menschen und wie soll ich das spielen? Wie gehe ich mit dem Mikro um? Wie laut, leise soll ich sein? Das ist irre. Irre, schwer
so viel
am Anfang.
Und so schwer,
Und Geduld mit sich selbst haben. Versuchen, immer wieder vorher durchzuatmen, in den Bauch zu atmen, zu sagen, ich schaffe das. Die glauben an mich, es ist keiner gegen mich. Ich werde versuchen, diese Rolle so einzusaugen und so zu übernehmen, wie die das im Original macht. Ja. Und ich habe den Mut zu fragen, darf ich mir das nochmal anhören? Och, ich würde es mir gerne noch ein drittes Mal anhören. Ja. Das ist überhaupt kein Problem.
Ja.
Ich finde, die Schauspieler sollen sich so viel Zeit lassen wie möglich.
Ja.
Es gibt immer Regisseure, die denken dann so, oh Gott, ich will jetzt nach Hause oder so. Ja. Aber ich glaube, dass mittlerweile die meisten Regisseure und Regisseurinnen sehr empathisch sind, mit dir mitfühlen, wenn du noch nicht so versiert bist. Ruhig gleich sagen, ich bin total aufgeregt. Mhm. Ich hoffe, ich mache das alles gut. Ich gebe mein Bestes.
Ja.
Solche Sachen würde ich immer, also ich als Celine mache das zumindest immer, dass ich sofort auch sage, ich bin aufgeregt. Ja. Dann wissen die anderen schon mal, woran sie sind.
Ja.
Und wenn mir was missglückt, na und? Ja. Das ist egal. Wir können diesen Take 100-mal machen.
Ja.
Das Wichtige ist nicht der Weg dorthin, sondern das Ergebnis.
Ja.
Und ja, irgendwie versuchen, an sich zu glauben und zu sagen, okay, beim ersten Mal ist das jetzt vielleicht ein bisschen in die Hose gegangen. Ich versuche es weiter. Ich versuche, an Menschen auch zu kommen, wo ich Vertrauen habe.
Ja.
Vielleicht kann man sogar auch als junger Sprecher oder junge Sprecherin einen Regisseur oder eine Regisseurin, wo man Vertrauen hat, ansprechen und sagen, du, könntest du mit mir vielleicht mal ein bisschen trainieren oder mir ein paar Tipps geben?
Gute Idee.
Und einfach nur so, dass man sich vielleicht eine halbe Stunde mal zusammensetzt, dass man Sachen ausprobiert oder so.
Ja.
Natürlich gibt es auch Workshops von einigen Kolleginnen,
gibt es auch,
die das machen. Ja. Das kostet natürlich auch immer eine Menge Geld.
Ja, ja.
Es gibt einem überhaupt keine Garantie, ob man danach mehr
Jobs
zu tun
kriegt,
hat.
Nein.
Aber es gibt einem vielleicht eine gewisse Sicherheit.
Sicherheit, ne? Weil man einen Rahmen hat, wo man sich ausprobieren kann.
Ja. Und dranbleiben, immer wieder ausprobieren. Denn nur durch das Training, durch dieses konstante immer und immer wieder synchronisieren, bekommt man Sicherheit.
Ja, das ist so.
Aber deine Idee, zu Hause sowas zu probieren, ist gut.
Eigentlich, ne?
Absolut.
Dass man das sollte selber man ausprobiert, machen.
Genau. Und wenn man das mal so ins Handy oder so, man muss ja nicht sein Equipment zu Hause haben, ins Handy vielleicht auch so sprechen und sich das dann anhören und so sagen, ah, okay, warte mal, vielleicht könnte ich da noch ein bisschen mehr irgendetwas daran ändern.
Ja.
Vielleicht noch mehr diese Emotion oder das Lächeln in die Stimme bringen oder vielleicht noch ein bisschen mehr das meinen, fühlen, was ich sagen will. Vielleicht spreche ich alles zu schnell weg und dann, weil ich denke, oh Gott, dann ist es vorbei, dann habe ich es hinter mir, den Satz.
Ja.
Sondern jedes einzelne Wort auch denken.
Ja.
Und der andere soll es ja hören.
Ja.
Du möchtest ja auch gehört werden. Sonst würden wir das ja nicht machen.
Ja, richtig.
So.
Ja, auch richtig.
Ja.
Du hast das jetzt oft gesagt, dass man den Text wirklich denkt, dass man den Text wirklich meint.
Ja.
Und ich finde das so toll, dass du das sagst. Und man muss sich das wirklich bewusst machen. Manchmal geht man ins Studio und spricht so einfach die Sachen so vor sich hin. Und dass es wirklich darum geht, jetzt das zu meinen und zu spielen und zu sagen.
Ja.
Es ist so wichtig.
Absolut.
Sonst braucht man es nicht machen.
Nein, das ist das A und O.
Ja.
Und technisch kann man im Nachhinein ja auch noch so viel bearbeiten, wenn man, aber auch da wird man ja durch eine Cutterin oder einen Cutter unterstützt.
Ja.
Die sagen einem ja auch, sprich langsamer, mach da ein Päuschen, fang da später an. Solche Sachen, natürlich ist das alles viel zu viel, um sich nur auf das Spiel zu konzentrieren.
Ja.
Aber letztendlich, was auch eine Kollegin mal gesagt hat, eine ganz, ganz tolle Schauspielerin und Sprecherin, der ich sagte, boah, du spielst das so toll, du nimmst das so schön ab, ihr seid wirklich eine Symbiose. Und dann sagte sie, ich gucke einfach immer nur in die Augen. Ich gucke gar nicht auf den Mund, wie ich diejenige dann spricht.
Okay.
Sondern natürlich hat das auch viel mit Rhythmus zu tun.
Ja.
Das ist ja fast wie ein Gesang. Ne?
Ja.
Ich höre das, nehme diesen Rhythmus in mir auf und versuche ihn wiederzugeben.
Ja.
Aber ich gucke in die Augen, denn in den Augen sehe ich das Gefühl.
Ah.
Und das finde ich ganz schön.
Wunderschön ist das.
Mhm.
werde ich mal ausprobieren beim nächsten Mal,
ja,
auf die Augen zu gucken.
Ja.
Ich gucke immer auf den sieht, Mund. So, ja,
aber ja, natürlich, den Mund sieht man ja auch.
Ja, sieht man ja auch aus dem Augenwinkel gleichzeitig.
Genau,
eigentlich.
Genau.
Ja, ja.
Aber
ja, das ist schön.
Das ist einfach fürs Gefühl hilfreich.
Ja, natürlich, ja. Total.
Ja.
Und ich fand auch schön deinen Satz, dass du sagtest, dass ich bin ja gewollt, ich bin ja gebucht.
Ja,
also
genau.
Erstmal, und das, ich denke, das ändert sich in den letzten Jahren ein bisschen, dass man aus diesem beurteilt werden rauskommt.
Ja.
Ich höre das auch viel bei Auditions, dass sich das auch jetzt wandelt.
Okay,
dass die Leute nicht mehr sich so beurteilt fühlen, sondern dass die erstmal selbstbewusst hingehen und ich bin ja eingeladen worden. Das heißt,
eben,
die wollen ja mich sehen,
genau,
und mich kennenlernen.
Ja.
Ich bin im Studio gebucht, sie wollten ja mich haben.
Genau.
Also es ist erstmal eine positive Ausgangsposition.
Ja. Und man wird mir schon wohlwollend entgegentreten.
Ja, ja.
Genau. Und was auch wichtig ist, ist den Raum um sich herum versuchen zu vergessen.
Mhm.
Zu versuchen zu vergessen, dass ich jetzt hier im Studio stehe, mhm, vor einem Mikro,
mhm,
und ja, da ist der Text, da ist der Monitor. Oh Gott, dann sitzt da noch eine Cutterin neben mir.
Mhm.
Was wollen die alle von mir? Oh Gott, wie fühle ich mich jetzt beobachtet?
Mhm.
Nein, versuchen, ja, die Hülle, das alles, was einen umgibt,
ja,
loszulassen,
ja,
und in diese Rolle
hineinzutauchen.
Ja.
Ja. Ja, im Moment anzukommen auch.
Genau.
Ne? Wir beide denken jetzt auch nicht groß nach über, was,
nein,
hier um uns rum,
nein,
ist, an,
genau,
Mischpult oder,
ja,
Tisch,
ja,
oder so,
genau,
sondern wir sind einfach beieinander im,
ja,
Gespräch.
Ja, und dieser Moment, das ist das,
ja,
Wichtige, in
das ist
dem
der
Moment,
in dem Moment sein.
Sein.
Und das ist, mhm, der schauspielerische Vorgang.
Eben, genau.
Im Moment ankommen. Deswegen,
ja,
es wird ja viel diskutiert immer, musst du Schauspieler, Schauspielerin sein, um Sprecher zu sein oder nicht?
Mhm.
Und dann gibt es Leute, die sagen, ja, also einige Studios sind ganz harsch und sagen,
mhm,
du, da brauchst dich gar nicht bewerben, wenn du keine, mhm, Schauspielerin, kein Schauspieler bist, und dann andere sagen, okay, wenn du ein bisschen Unterricht nimmst, dann kann das klappen.
Mhm.
Ja, ich glaube, man muss nicht Schauspielerin und Schauspieler sein, aber man muss natürlich diesen Vorgang,
genau,
hinkriegen.
Ja, ja. Es bringt nichts, wenn du einfach nur sagst, ach, ich habe eine schöne Stimme.
Das bringt gar nichts.
Das,
ja,
reicht nicht.
Das reicht nicht.
Also ich bin schon dafür, dass man, wenn man Synchronsprecher oder Synchronsprecherin werden möchte,
mhm,
dass man, dass eine Schauspielausbildung gut ist.
Ja, ja.
Einfach, um die Gefühle herzustellen.
Ja, das ist die Sache.
Ne?
Ja.
Aber natürlich sind auch Quereinsteiger teilweise,
ja,
richtig toll.
Ja, ja.
Weil sie das aber in sich tragen.
So, genau so würde ich es auch
ein
sagen.
Ein Gefühl herzustellen.
Ja, ja,
ne? Ja,
ja.
Und natürlich gehört auch eine gewisse Technik dazu. Wir müssen schon artikulieren
können. Und
senden.
Die richtige Aussprache
und
auch.
Genau, natürlich.
König sagen können, nicht König oder irgendwas.
Eben, genau.
Ja, ja,
und wir
natürlich
müssen mit unserer Stimme, wir,
ja,
müssen sie einsetzen können.
Ja.
Wir müssen damit umgehen können.
Wir müssen Kontrolle. Also in,
ja,
einem positiven Sinne haben können.
Absolut.
Dass ich sage, okay, ich soll jetzt weinen, muss ich auch.
Genau, genau.
So, oder
ich
lachen,
soll jetzt
oder
schreien. Lachen. Lachen ist wahnsinnig
ist ganz
schwer auf
Lachen
Anhieb.
Ist ganz schwer, ja.
Damit tun sich echt viele schwer.
Ja.
Und das ist dann natürlich auch so eine gewisse Technik, die,
ja,
man,
ja, Trainingssache einfach auch,
einfach
immer wieder zack,
genau,
zu Emotionen,
ja,
hinzukommen. Wir,
genau,
müssten mal einen Workshop geben, wir beide,
ja,
singen. Das wäre auch cool.
Das wäre super.
Emotionen vor dem Mikrofon.
Ja,
wir den
das
nennen.
Ist eine gute Idee.
Ja,
mhm,
ja, ja, ja.
Ja.
Ah, wir kommen zum Schluss, aber ich möchte noch, wenn du magst, ein ganz anderes Thema mit dir ansprechen. Du hast mir das im Vorgespräch erzählt, dass dein Papa,
mhm,
ist verstorben vor,
mhm,
zwei Jahren,
ja,
ungefähr,
ja,
und hatte Alzheimer.
Ja.
Und du hast gesagt, du würdest darüber sprechen.
Ja.
Weil ich habe gar keinen Bezug zu der Krankheit. Und,
mhm,
das ist bestimmt, ja, teilen das vielleicht andere Menschen auch, so eine Erfahrung.
Mhm.
Wie war das für dich,
also,
für ihn?
Das ist mit die schlimmste Krankheit, die man sich vorstellen kann,
mhm,
würde ich sagen.
Mhm.
Es ist ein ganz langsamer Abfall der Persönlichkeit.
Mhm.
Mein Vater war in meinen Augen ein Genie, der,
mhm,
konnte alles.
Mhm.
Also so das ganze Künstlerische.
Mhm.
Der hätte dir auch mal eben eine Heizung auswechseln können.
Okay.
Und, aber auch, ja gut, der hat ja nun Kunst studiert,
ja,
und er war wirklich in meinen Augen ein Genie.
Mhm.
Und alles, was er angefasst hat, hat geklappt. Und dann vor 11 Jahren wurde bei ihm dann Alzheimer diagnostiziert. Wir,
mhm,
haben gemerkt, dass er viele Dinge, ja, vergisst,
mhm,
und auch Worte mal vergessen hat. Am Anfang hat man es noch nicht so gemerkt, weil er Franzose ist,
ah, ja,
oder war,
ja,
und dadurch ihm schon sowieso immer manchmal,
ja,
Worte fehlen.
Klar.
Und dann hat man das darauf zurückgeführt. Und dann hat er einmal eine Verabredung mit mir vergessen. Und das hat mich sehr getroffen. Mhm. Und im Nachhinein weiß ich, es ist nicht seine Schuld. Da hat sich die Krankheit angebahnt. Mhm. Und er hatte, es gibt unterschiedliche Formen von Demenz und so, er hatte eine Frontallappendemenz.
Ah, ja.
Das heißt, ihm, das war auch noch besonders schlimm, ihm ist nämlich sein eigener Verfall bewusst gewesen. Er hat das von außen mitbekommen.
Genau.
Ja. Hat gemerkt, dass er gewisse Dinge nicht mehr kann. Er konnte auch irgendwann nicht mehr arbeiten, nicht mehr Auto fahren. Er konnte mit seinem Computer nicht mehr umgehen. Mhm. Ganz viele Dinge funktionierten nicht mehr. Mhm. Und irgendwann, er lebte mit seiner Lebensgefährtin zusammen, die hatte irgendwann halt auch keine Kraft mehr dafür. Das ist eine Wahnsinnsherausforderung, mit einem Menschen zusammen zu sein, der Alzheimer hat. Und dann ist er in ein Heim gekommen, oder vielmehr in verschiedene Heime, weil er hatte dann auch ganz unterschiedliche Phasen. Er hatte Phasen, in denen er hochgradig aggressiv war, weil er und das auch einfach nicht einsehen wollte, dass er diese Krankheit hat. Er wollte sich dagegen wehren und er war wie so ein Tiger im Käfig, der von irgendwelchen Pflegern angefasst wird und er wusste nicht, was die mit ihm machen, weil er das nicht mehr verstanden hat. Er fühlte sich bedroht und hat dadurch, ja, ist aggressiv geworden, auch handgreiflich. Mhm. Dann wurde er ruhig gestellt mit Medikamenten und dann hatte er eine Phase, wo er 24 Stunden lang, ich weiß nicht wie viele Monate lang, nur geweint hat.
Eieiei.
So, das war alles ganz, ganz furchtbar. Und dann dauerte das sehr, sehr lang, bis er dann bettlägerig wurde und gar nichts mehr konnte. Hat dann nur noch den Mund aufgemacht, um gefüttert zu werden. Und also, diese Zeit war wahnsinnig schwer. Es ist aber so, ich hatte immer ein bisschen zwiegespaltenes Verhältnis zu meinem Vater. Meine Eltern haben sich getrennt, als ich 11 war. Und er hat leider nicht so wahnsinnig viel Interesse mir gegenüber gezeigt. Aber vielleicht auch aus Angst oder aus Bequemlichkeit oder was auch immer. Und dazu kam, er war Choleriker. Und das war auch immer alles nicht so einfach für mich als Tochter. Aber durch diese Krankheit habe ich tatsächlich meinen Frieden mit ihm gefunden. Ich habe dann irgendwann einen Tag in der Woche, habe ich ihn morgens abgeholt und spätabends wieder zurück nach Hause gebracht und habe versucht, diese Tage so schön wie möglich für ihn zu gestalten. Wir haben Ausflüge gemacht, ich habe für ihn schön gekocht, wir haben zusammen gekocht. Er hat wahnsinnig gern gekocht als Franzose. Die Meeresfrüchte und alles.
Ja.
Und das habe ich ihm dann alles noch versucht, schön zu machen. Und wir haben dann eine schöne Zeit verbracht und ich habe immer mehr gespürt, wie wichtig ich ihm eigentlich auch bin. Das, was er mir vorher nicht so gezeigt hat, wurde mir dann bewusst.
Ja.
Durch diese Krankheit, durch diese Hilflosigkeit leider auch seinerseits. Und ich konnte ihm Halt geben. Und ich konnte ihn bis zum Schluss, auch wenn ich ihn nun nicht permanent besucht habe im Heim.
Ja.
Es ist auch schwer, das war eine Stunde entfernt. Ich habe meine Familie, ich habe meinen Beruf. Und, aber ich wusste, da ist ein ganz großes Vertrauen und ich durfte ihn bis zu seinem letzten Atemzug begleiten.
Wow.
Ich war bei ihm und ich habe gespürt, er weiß, dass ich bei ihm bin. Und das ist für mich jetzt im Nachhinein eine Erleichterung, weil ich, ja, so doof das klingt, ich habe meinen Frieden mit ihm gefunden.
Ja, toll. Das ist ein Geschenk.
Das ist ein Geschenk.
Wie hieß dein Papa?
Bernard.
Bernard?
Bernard.
Bernard Fontaine.
Ja.
Aus Paris.
Genau, aus Paris. Ja.
Das ist schön. Vielen Dank, dass du das teilst.
Ja.
Das wird bestimmt viele Menschen berühren.
Ja, das ist ein sehr, sehr schwerer Weg. Es ist eine furchtbare Krankheit.
Ja.
Aber irgendwie muss man auch da versuchen, schöne Momente noch herauszuziehen.
Ja.
Und auch wenn der Mensch nicht mehr der ist, den man früher kannte,
ist er ja doch da.
Glaube ich, dass trotzdem die Gefühle, also die Alzheimer-kranken Menschen empfinden noch ganz viel und sind noch sehr sensibel, wie man auch mit ihnen umgeht.
Ja.
Und das ist wichtig, nicht zu vergessen, das ist immer noch ein vollwertiger Mensch.
Ja. Oh, das ist so wichtig. Das ist so wichtig in den ganzen Bereichen der Pflege und wie man mit Menschen mit Behinderung denen gegenübertritt und
genau.
so. Das ist die Wertschätzung für jedes einzelne Leben.
Genau. Ne? Und da noch ganz kurz dazu, das hat mich auch weitergebracht in meinem Leben.
Ja.
Ich hatte früher schon Berührungsängste mit Behinderungen, mit Menschen, die anders sind, die unkontrolliert sind.
Ja.
Und da war ich gezwungen, wenn ich ihn im Heim besucht habe, mit diesen Menschen in Kontakt zu treten und damit klarzukommen.
Ja.
Und das habe ich gelernt.
Ja.
Und das finde ich auch toll. Ich habe keine Berührungsängste mehr.
Ja, toll.
Wenn jemand irgendwie seltsam mir gegenüber ist oder Verfolgungswahn hat, oder mir plötzlich körperlich so nahe kommt. Es ist, früher hätte ich Albträume davon bekommen. Und heutzutage versuche ich diesen Menschen dann trotzdem, also hoffe ich, dass ich das kann, den dann irgendwie noch als vollwertigen Menschen zu sehen und irgendwie in den Arm zu nehmen, so, auch wenn es gedanklich ist. So.
Was das mit uns macht, ne? Wenn wir auf so Prozesse uns einlassen oder so Sachen machen.
Toll. Ja, und auch das hat ja mit Empathie zu
tun.
Ja,
natürlich.
Dass man nicht nur mit gesunden Menschen, die sich normal verhalten, gut, dass man da ein gutes Verhältnis aufbauen kann, sondern auch mit Menschen, die anders sind und die nicht unsere Möglichkeiten haben. Die aber genauso geliebt werden wollen.
Ja.
Und geschätzt werden wollen.
So ist das.
Ja.
So ist das. So hat die Empathie, die wir in unserem Beruf trainieren, hat sehr viel mit dem Menschsein an sich zu tun.
Ja, ja.
Denke ich oft. Mhm. Ja. Ach, Celine. Ich habe jetzt dir so zugehört und habe gedacht, wir kriegen bestimmt viele Rückmeldungen auf diesen Podcast, auch wegen deiner Stimme. Über deine Stimme haben wir noch gar nicht gesprochen, die ja wirklich wunderschön und sehr besonders ist, finde ich.
Ach, danke schön.
Ja, wie ist dein Verhältnis zu deiner Stimme? Denkst du über deine Stimme nach oder ist das, läuft die so nebenher und du nutzt sie halt für den Job? Oder?
Naja, ich meine,
oder hast du einen Weg mit ihr? Oder,
früher fand ich meine Stimme immer ganz schrecklich, ehrlich gesagt.
Okay.
Und, konnte mich auch nicht hören, so wenn ich irgendwo auf einen Anrufbeantworter gesprochen habe und das gehört habe, habe ich gedacht, um Gottes Willen, oh, das klingt ja schrecklich. Aber nun habe ich schon so viele Jahre synchronisiert und meine Stimme auch schon 100.000 Mal gehört. Ich komme mittlerweile gut mit ihr klar. Mhm. Ich mag meine Stimme mittlerweile auch. Und für mich war sie nie was Besonderes, aber doch, sie hat schon, glaube ich, irgendwas so eine eigene Persönlichkeit.
Eigene Persönlichkeit, wie du halt.
Ja. Also, ich finde meine Stimme in Ordnung. Ich kann gut mit ihr leben.
Oh, sehr schön. Das ist schön. Ich habe immer eine Frage zum Schluss, die stelle ich dir auch. Und zwar, wofür möchtest du deine Stimme gerne erheben?
Oh.
Auf dieser Welt, in deinem Leben, mit deiner Arbeit, ich weiß nicht.
Für Gleichberechtigung.
Okay, gut. Ja.
Für Frieden, oh Gott,
Gott. Oh ja.
Wir haben jetzt so viel über das Zwischenmenschliche gesprochen.
Ja. Ja.
Und das ist so wichtig. Passt aufeinander auf, seid lieb zueinander.
Ja.
Seid vorsichtig miteinander.
Oh ja.
Wir müssen uns nicht bekriegen und nicht wehtun.
Ja.
Es wäre so viel schöner, wenn wir alle mit offenen Armen durch die Gegend laufen würden.
Ja.
Und Gleichberechtigung finde ich auch wirklich sehr, sehr wichtig.
Ja.
Ich glaube, wir sind da aber auf einem ganz guten Weg.
Ja, schön.
Ja.
Liebe Celine Fontanche, ich danke dir für dieses Gespräch.
Ich danke dir, liebe Eva.
Oh, das war sehr ganz schön. Ja, das war sehr schön. Oh, ging richtig zu Herzen. Oh. Und ich danke euch allen fürs Zuhören. Wir sind gespannt auf eure Rückmeldungen und Feedbacks. Meldet euch gerne. Und wenn ich euch begleiten kann auf eurem Weg als Mentorin mit euren Stimmen für eure Performance, dann meldet euch gerne und habt eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal und denkt immer daran, love your voice, denn deine Stimme, das bist du, eure Eva.
Das war Natürlich Sprechen, dein Podcast rund um Stimme, Sprechen und Personality mit Eva Weißmann.